Ich habe euch noch gar nicht erzählt, wo meine Frau und ich herkommen. Vielleicht hört man es so ein bisschen. Ich bin immer froh, wenn man das nicht so ganz hundertprozentig zuordnen kann. Also wir kommen beide aus dem gleichen Land, sind beide in Deutschland geboren. Wir kommen beide aus dem gleichen Bundesland, und das habt ihr vielleicht schon gehört, wir kommen beide aus Sachsen. Wir kommen sogar beide aus der gleichen Stadt. Wir sind beide in Falkenstein im Vogtland geboren worden. Und jetzt haltet euch fest, wir kommen sogar aus der gleichen Straße. Wir wohnen beide in einer Straße, die nur zwei Häuser hat. Das eine ist Amarkt 2 und das andere ist Amarkt 3. Vielleicht glaubt ihr mir das nicht, aber guckt mal, ich habe mal ein Bild von Google mitgebracht. Das hier ist Amarkt 2. Da hat meine Frau gewohnt, seitdem sie 5 Jahre alt war. Das ist Amarkt 3, da habe ich gewohnt, seitdem ich geboren wurde. Das ist die Kirche, in die wir zeitlebens gegangen sind. Das ist die Schule, in die wir gegangen sind. Und das ist der Garten, in dem wir immer gespielt haben. Das ist noch gar nicht das Interessante an der Geschichte, das erzähle ich euch jetzt. Das wussten wir beide aber auch lange nicht. Wir mussten erst heiraten, bis wir das erfahren. Als ich 5 Jahre alt war, saß ich mit meiner Mama in diesem Haus am Markt 3 und habe gebetet: Jesus, bitte, 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 lass mich die Tabea von nebenan heiraten. Wenn ihr meine Frau kennen würdet, ist das völlig nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, ist, dass zur gleichen Zeit Tabea am Markt 2 mit ihrer Mama gebetet hat: Herr Jesus, bitte, bitte, lass mich den Stephanus von nebenan heiraten. Wir wussten das lange nicht. Ich kann euch aber eins versprechen, wir achten relativ genau darauf, was unsere Kinder zu Hause beten, weil Gott offensichtlich das Gebet von 2 5-Jährigen sehr ernst nimmt. Wenn das jetzt alles so romantisch klingt, das war nicht immer alles so romantisch, aber es ist erstaunlich, dass Gott tatsächlich heute so handelt und wirkt. Warum ich euch das erzähle, hat folgenden Grund. In unserer Heimatstadt in Falkenstein, der schönste Platz ist die Talsperre. Ist eine wunderschöne Talsperre, man kann spazieren gehen, man kann baden gehen, man kann Boot fahren gehen. Es ist einfach ein Platz, wo wir den ganzen Sommer immer und immer wieder waren. Und ich verbinde mit dieser Talsperre ein ganz prägendes Erlebnis. Ich bin, seitdem ich Kind war, mit einem jungen Mann in die gleiche Gemeinde gegangen. Er hieß Philipp. Wir haben die ganz typische Laufbahn durchlaufen. Das heißt, angefangen mit Kindergottesdienst, mit Jungschar, mit Teenie und so weiter. Und als Philipp 14 Jahre alt war, sagte er: Ich möchte ganz mit Jesus leben. Ich möchte ganz mit Jesus leben und ich will das auch öffentlich zeigen. Ich möchte mich taufen lassen. Jetzt, wenn man so eine Talsperre vor der Haustür hat, dort finden unsere Taufen immer statt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Tauffest. Philipp und einige andere ließen sich taufen. Und er war wirklich an einem Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat: Ich starte jetzt mit Jesus durch. 2 Wochen später ist Philipp mit einigen Freunden wie hunderte Male zuvor in der Talsperre baden gegangen. Wir hatten immer eine Stelle, wo wir von den Felsen ins Wasser gesprungen sind und da ist auch nie was passiert. Aber an diesem Tag war es so, Philipp sprang ab, kam so unglücklich auf dem Wasser auf, dass seine Milz und seine Leber zerrissen und er auf der Stelle tot war. Und zwar in dem Gewässer, wo er 2 Wochen vorneweg gesagt hat: Jesus, ich gehöre zu dir. Und seit dem Tag brennt die Frage in mir: Gott, wie kannst du sowas machen? Wie kannst du es zulassen, dass ein junger Mann, der sich neu aufmacht für dich, der mit dir leben will, der an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er sagt: Ich gehe jetzt bewusst mit Jesus, auf so eine tragische Art und Weise umkommt? Und ich sage euch eins, ich habe lange Theologie studiert. Das beantwortet die Frage aber nicht. Und die Fragen werden dadurch nicht unbedingt weniger. Und ich bin mir ganz bewusst, wenn wir heute Abend hier so versammelt sind, dann sind Leute unter uns, die genau diese offenen Fragen haben. Vielleicht ist dein Ehepartner viel zu früh gestorben. Vielleicht kämpfst du seit Jahren mit der Frage, warum du ein Kind im Mutterleib verloren hast. Vielleicht sitzt du hier und hast eine unheilbare Krankheit und fragst dich: Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu? Vielleicht sind die Beziehungen zu deinen Kindern auseinandergegangen, die Beziehung zu deinen Eltern. Und wenn du hier sitzt und an Gott glaubst, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann macht das ja die Frage nicht unbedingt leichter. Lasst uns da mal ganz ehrlich sein. Weil dann kommt die Frage, Gott, warum hast du das zugelassen? Bist du wirklich so gut, wie ich immer dachte? Die Frage, an die jeder von uns früher oder später kommt, ist die Frage, wie kann ich ein gutes Leben haben, trotz offener Fragen. Trotz Dingen in meinem Leben, auf die ich keine Antwort bekomme. Ich möchte mit euch dazu den nächsten Text im Predigerbuch durchgehen, Prediger 3, einer der bekanntesten Texte des Buches. Ich sage euch, was die Tragödie dieses Textes ist. Er wird meistens nur auf Beerdigungen gelesen. Dabei will der Text uns vielmehr über das Leben lehren, das wir jetzt noch leben. Lasst mich den Text mal im Gesamten lesen, Prediger 3, Vers 1 bis 15. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei den Menschen gibt, als sich zu freuen und in seinem Leben Gutes zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Salomo beginnt in diesem Text und stellt die Behauptung auf, alles hat seine Zeit. Und vielleicht habt ihr das beim Vorlesen gemerkt, 28 Mal kommt der Begriff Zeit vor. Und man hat vor Augen so eine Art Pendel oder ein Metronom, was hin und her geht und tickt und takt und tickt und takt und einfach weiterläuft. Was auch immer passiert, passiert. Und Salomo formuliert das ganz bewusst so, um deutlich zu machen, ja, so ist das Leben. Die Uhr, die tickt und die Zeiten, die kommen und die gehen. Und das fängt an in Vers 2, indem er die Enden des Lebens sagt. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Irgendwann wird man geboren und irgendwann stirbt man. Dann sagt er, es gibt Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Das Leben ist ein permanenter Auf- und Abbau. Du erziehst Kinder wozu? Damit sie irgendwann dich wieder verlassen und selbstständig werden. Du eignest dir Wissen an, du verbringst Jahre in Schule und Studium und irgendwann vergisst du es. Du baust ein Haus auf und manchmal erlebst du es sogar selbst noch, dass du es selbst wieder abreißt, weil du es anders möchtest oder jemand nach dir macht es. Vers 3, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Das meint jetzt nicht, dass Gott sagt, das sind gute Dinge. Aber er sagt, im Leben gibt es solche Dinge. Es gibt Zeiten, die vom Töten geprägt sind und Zeiten, die vom Heilen geprägt sind. Es gibt Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und fürs Tanzen. Und mal ehrlich, häufig liegt das gar nicht so weit auseinander. Du bekommst Kinder und freust dich, dass es nicht mehr zu steigern geht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis du über exakt die gleichen Kinder weinst. Ich habe immer Angst, dass ich zu viel von mir erzähle. Aber wisst ihr, wie das bei mir war? Als unser erstes Kind geboren wurde, die Naemi, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen größeren Jubel, größere Freude empfunden habe, als ich zum ersten Mal Papa geworden bin. Wisst ihr, was 2 Wochen später war? Ich stand irgendwann mitten in der Nacht in meinem Schlafzimmer. Ich stand in meinem Schlafzimmer und mindestens innerlich habe ich geweint über dieses Kind, weil ich wusste, in 2 Stunden klingelt der Wecker und die Arbeit beginnt. Aber so ist das Leben. Vers 5 verstehen wir heute nicht mehr ganz so gut. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. In Israel war es so, wenn ein Bauer sein Feld bestellte, musste er als allererstes die Steine vom Feld wegräumen, damit er überhaupt arbeiten konnte. Wenn ich es böse mit dir meine, wisst ihr, was ich getan habe? Ich wäre nachts, also heute nach dem Bibelabend, heimlich auf dein Grundstück geschlichen und hätte dein ganzes Feld mit Steinen übersät. Und du hättest morgen früh die alle wegräumen müssen. Das heißt, das meint, es gibt Zeiten der Zuneigung ausdrücken und Zeiten, wo Abneigung ausgedrückt wird. Entweder du anderen gegenüber oder andere dir gegenüber. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren, fürs Aufbewahren und Wegwerfen. So eine ganz typische Zeit fürs Aufbewahren ist, wenn man heiratet. Man heiratet und bekommt einen ganzen Hausstand geschenkt und die Wohnung füllt sich. War bei Tavea und mir auch so. Und ein halbes Jahr später hat es gebrannt. Und innerhalb von einer Nacht war alles weg. Und man merkt, das gehört zum Leben dazu und ich kann nichts tun, damit mir das nicht passiert. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, fürs Schweigen und Reden, Zeiten der Trauer und Zeiten, wo die Trauer überwunden wird. Und dann der letzte Gegensatzpaar, Zeit fürs Lieben und Hassen, für Krieg und Frieden. Wenn ich mir das anschaue, dann fallen mir 3 Dinge auf. Erstens fällt mir die Verschiedenheit der Zeiten auf. Da gleicht kein Ereignis dem anderen, sondern die sind ganz unterschiedlich. Es fällt mir zweitens die Gegensätzlichkeit auf. Das ist ja schon fast frustrierend. Also du wirst geboren, um irgendwann zu sterben. Du baust auf, um irgendwann abzureißen. Du pflanzt, um irgendwann auszureißen. Und mir fällt drittens die Unentrinnbarkeit auf. Was willst du tun, dass du nie Zeiten der Trauer in deinem Leben erlebst? Was willst du tun, dass du nie Zeiten des Todes in deinem Leben durchmachen musst? Es ist unentrinnbar. Ich kann nicht bestimmen, wann ich geboren werde und wann ich sterben werde. Und zwischendrin auch relativ wenig. Und deswegen fragt Salomo, und jetzt sind wir wieder bei der Schlüsselfrage des Buches in Vers 9, welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Also wenn das Leben ist, wo bleibt das gute Leben? Unterm Strich, was bleibt denn dann stehen? Was ist denn dann der Punkt, wo man sagt, das lohnt sich, hier unter der Sonne zu leben? Und wisst ihr, Salomo behauptet nicht nur, alles hat seine Zeit. Er behauptet sogar, alles hat seine Zeit von Gott. 4-mal sagt er das. Vers 11, alles hat er schön gemacht. Vers 14, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht. Also Salomo sagt, alle diese Zeiten hat Gott gemacht. Ich stelle fest, wir leben in einer Zeit, wo man sich Gott oft so eindimensional vorstellt. Gott darf nur für das Gute zuständig sein. Und bei allem, was negativ oder schwierig ist, ja, das muss irgendwie anders sein. Wir stellen uns Gott oft so vor, er gibt das Leben, aber er nimmt es nicht. Er ist barmherzig und gnädig, aber er richtet nicht und straft nicht. Wenn du dieses Buch von einem Deckel zum anderen liest, wirst du feststellen, nein, Gott steht über allem souverän. Natürlich, Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Aber auch das steht unter seiner Souveränität. Jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Stephanos, das ist aber genau mein Problem. Das verstehe ich nicht. Wie kann das Gott tun? Wisst ihr was? Genau das sagt Salomo. Genau das sagt Salomo in unserem Text. Er behauptet, alles hat seine Zeit von Gott. Das Problem für uns ist aber, der Mensch kann Gott nicht fassen.
Guck mal, Vers 11, ein ganz bekannter Vers. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Das bezieht sich auf alle Zeiten von Vers 1 und 8. Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr, also in das Herz des Menschen, gelegt. Das meint einerseits ja, wie der Vers oft verstanden wird, wir sehnen uns nach ewigem Leben. Es meint hier im Zusammenhang aber vor allem, wir sehnen uns danach zu verstehen, welche Bedeutung hat dies oder jenes in meinem Leben über dieses Leben hinaus. Gott, wenn ich jetzt leide, warum ist das so? Gott, wenn ich diesen Misserfolg erlebe, erklär mir das. Wahrscheinlich sind alle eure Kinder viel besser als unsere. Aber wisst ihr, wie das bei uns läuft? Wenn ich komme und sage, so liebe Kinder, jetzt räumen wir das Kinderzimmer auf, kommt immer die Frage, nee, nicht immer, sehr häufig die Frage, warum? Wieso? Und wenn es ein ganz schlechter Tag ist, kommt die Frage, was kriege ich dafür? Und auch da schmunzel ich wieder, muss aber feststellen, das ist in uns Menschen drin. Wir wollen verstehen, wozu ist das da? Also Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Aber, zweiter Teil von Vers 11, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Salomo sagt, wir als Menschen können Gottes Wirken und Werk vom Anfang bis zum Ende, also vollständig, nicht verstehen. Wir können Gott nicht fassen. Vielleicht gefällt uns das nicht, aber das ist eine der grundlegendsten Lehren der Bibel. Gott ist im Himmel, Prediger 5, Vers 1, du aber Mensch bist auf der Erde. Wisst ihr, Gott ist so unfassbar groß, so unendlich weise, er ist so allmächtig, er ist so souverän. Warum meine ich als beschränkter Mensch, ich könnte Gottes Handeln mit mir und meinem Leben und der Welt irgendwann vollkommen verstehen? Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gern liest. Die wichtigsten Bücher, die es überhaupt gibt, sind theologische Bücher. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Aber man darf auch anderes lesen. Ich sage euch, was ich lese. Ich habe immer ein bisschen die Angst, dass ihr dann denkt, was machen eigentlich Bibelschullehrer? Aber ich lese unwahrscheinlich gern naturwissenschaftliche Artikel. Ich stelle euch mal zwei Artikel vor, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ihr müsst mir versprechen, ihr dürft nicht lachen, was ich für Dinge lese. Der erste Artikel beschäftigt sich mit dem Thema, wie schnell fallen Regentropfen auf die Erde. Ich weiß, es ist 7:55, Freitagabend, Schule vielleicht schon lang her oder zumindest schon ein paar Stunden her, aber wir müssen kurz über Physik reden. Also, wenn ein Regentropfen auf die Erde fällt, dann beginnt der Regentropfen zu fallen und es wirkt die Schwerkraft auf ihn und zieht ihn nach unten. Das heißt, er beschleunigt und wird erstmal schneller. Irgendwann ist der Luftwiderstand, das heißt die Kraft, die von unten wirkt, genauso groß wie die Schwerkraft und dann fällt der Regentropfen relativ gleichmäßig zum Boden. Jetzt hast du in Physik gelernt, schwere Regentropfen fallen natürlich schneller zur Erde als kleine Regentropfen. Jetzt der Inhalt des Artikels. Der Artikel handelt davon, dass amerikanische Wissenschaftler 1,5 Millionen Regentropfen untersucht haben. Kurze Klammerbemerkung, wenn du am Montag über deine Arbeit stöhnst, danke Gott doch dafür, dass du nicht 1,5 Millionen Regentropfen untersuchen musst, weil es gibt Menschen, die tun das. Also die haben 1,5 Millionen Regentropfen untersucht und wisst ihr, was sie festgestellt haben? Sie haben festgestellt, dass 30% aller kleinen Regentropfen viel schneller zur Erde fallen, als das physikalisch möglich ist. Sie fallen schneller als große Regentropfen und es ist rein physikalisch, nach allem, was wir wissen, unmöglich, dass diese kleinen Regentropfen so schnell zur Erde fallen. Das sagen die besten Wissenschaftler, die in dem Gebiet unterwegs sind. Und ich denke, erstaunlich. Der zweite Artikel beschäftigt sich mit der Frage, welche Form hat eigentlich das Universum? Es ist eine der größten ungelösten astronomischen Fragen, welche Form hat das Universum eigentlich? Die Optionen werden euch bekannt vorkommen. Das Universum ist nämlich entweder eine Scheibe oder eine Kugel. Und es ist eine der größten ungelösten Fragen. Wenn wir über das Universum nachdenken, wie gesagt, ich möchte Physik jetzt nicht so sehr beanspruchen, aber wenn wir über das Universum nachdenken, dann hat das ja schon 4 Dimensionen. Also Tiefe, Höhe, Breite und dann kommt dort die Zeit, Relativitätstheorie. Verstehe ich nicht, aber die hängt damit zusammen mit hinein. Das heißt, da hört mein Gehirn schon auf zu denken. Aber wisst ihr, was das Problem ist in Bezug auf die Frage, welche Form hat das Universum? Das können wir als Menschen nie beantworten. Warum? Du müsstest außerhalb des Universums sein, um das beantworten zu können. Ich sage meinen Kindern immer, die Straße ist gerade. Alle Straßen auf der Erde sind gerade. Wenn du mal auf dem Mond stehst, stellst du fest, nicht eine einzige Straße auf der Erde ist gerade. Das ist eine Kugel. Warum? Weil du außerhalb bist. Und die Frage, welche Form hat das Universum, können wir als Mensch aus unserer Perspektive nie beantworten. Wenn das jetzt so ist, dass du heute Abend nicht schlafen kannst, weil dich die Frage umhertreibt, lass mich die letzten 2 Sätze dieses Artikels lesen. Höchstwahrscheinlich ist unser Universum eine flache Scheibe. Zumindest trifft das auf den Bereich des Universums zu, der maximal 78 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Also 78 Milliarden Lichtjahre nach da und 78 Milliarden Lichtjahre nach da, höchstwahrscheinlich eine Scheibe. Warum erzähle ich euch das? Wir stellen uns als Mensch die Frage, warum fällt ein kleiner Regentropfen schneller zur Erde, als er darf, als physikalisch möglich, und können es nicht beantworten. Wir stellen uns als Mensch die Frage, und das ist nicht eine ganz unerhebliche Frage, unser Universum, ja, welche Form hat das eigentlich? Und können es nicht beantworten. Ein kurzer Blick in die Schöpfung zeigt, wir als Mensch können das, was Gott tut, nicht fassen. Warum meinen wir dann, dass wir in Bezug auf unser eigenes Leben jede Frage beantworten könnten? Warum meinen wir dann, dass Gott mir in Bezug auf mein Leben jede Frage hier und jetzt beantwortet? Ich komme nicht drum herum. Gott ist im Himmel und ich bin auf der Erde. Und wisst ihr, bis an dein Lebensende wirst du mit offenen Fragen leben müssen. Bis an mein Lebensende werde ich mit offenen Fragen leben müssen. Und je älter ich werde, desto mehr offene Fragen kommen dazu. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Salomo hier nicht die Bremse tritt und sagt, werdet glücklich damit. Sondern er zieht 3 Schlussfolgerungen, die ich so hilfreich wie nur irgendwas finde. Wenn das so ist, wenn alles seine Zeit von Gott hat, wenn ich als Mensch das aber nicht fassen kann, wie soll ich dann leben? Wie kann ich dann ein gutes Leben bekommen? Die erste Aussage von Salomo, Schlussfolgerung, fürchte Gott. Das sagt er in Vers 14. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht. Warum? Damit man sich vor ihm fürchte. Wenn die Bibel von Gottes Furcht spricht, dann meint das nicht in erster Linie ein Angst haben vor Gott. Es meint schon ein Respekt haben vor Gott, aber es meint in erster Linie ein Erstaunen, ein Bewundern, ein ehrfürchtig Dastehen, die Tatsache anzuerkennen, Gott, du bist Gott, und zwar der alleinige Gott, und ich nicht. Ich bin ein begrenzter Mensch. Gott zu fürchten, und da werden wir am Sonntag noch ein bisschen drüber nachdenken, mein Gott zum Zentrum meines Lebens zu machen und ihn allein anzubeten. Prediger 3, wisst ihr, was uns Prediger 3 heute Abend zuruft? Jede offene Frage in deinem Leben soll dazu führen. Jede Frage, auf die du keine Antwort findest, soll dazu führen, dass wir Gott fürchten. Und lass mich auch da nochmal ganz ehrlich sein, auch als Bibelschullehrer, auch als Ältester einer Gemeinde, Wie oft meine ich, ich bräuchte Gott nicht? Wie oft meine ich und entdecke mein Herz, wo ich denke, ich bekomme das schon alleine? Wie oft meine ich, ja theoretisch ist das schon so, Gott, du bist im Himmel und ich bin auf der Erde, aber knapp drunter, noch fast auf Augenhöhe. Nein, nein. Die offenen Fragen sind dazu da, damit sie uns zu Gott treiben, so ähnlich wie die offenen und unerfüllten Sehnsüchte. Sie sind dazu da, damit wir Gott nicht in eine Box stecken und sagen, so bist du Gott, weil ich so denke über dich. Offene Fragen in deinem Leben sollen dich neu zu Gott treiben. Neu dazu führen, dass du Gott vertraust, dass du Gott sagst, ich verstehe es nicht, aber ich kenne dich, Gott. Und ich muss es auch nicht verstehen. Die zweite Schlussfolgerung von Salomo überrascht ein wenig. Ich sage euch, was ich geschlussfolgert hätte. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, weil das Leben offene Fragen hat, weil es kein gutes Leben gibt, weißt du was, fliehe aus dem Leben. Zieh dich möglichst aus vielen zurück, freu dich auf die Ewigkeit, weil dann wirst du mal bei Jesus sein. Ich glaube, wir Menschen, vielleicht sogar wir Christen, wir sind häufig Leute, die in die Vergangenheit fliehen oder in die Zukunft fliehen. Also entweder wir sagen, früher war alles viel besser, da war alles noch anders und viel, viel besser. Oder wir sagen, wenn unsere Gemeinde mal 500 Mitglieder hat, wenn ich meinen Führerschein habe, wenn ich mal so und so viel Geld verdiene, wenn ich mal so und so viel Zeit habe und. Und wir leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft und verpassen das heute. Als unsere erwähnte erste Tochter geboren wurde, es ist ja beim ersten Kind nochmal was Besonderes, man lebt 9 Monate darauf hin. Man richtet das Zimmer ein, man kauft die ganzen Sachen oder kriegt sie geschenkt von irgendjemandem. Aber du lebst 9 Monate im Blick auf diesen Tag, wenn das Kind endlich geboren wird. Und Naomi wurde geboren und ich habe schon gesagt, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Aber wisst ihr, was auch passiert ist? Zu meinem eigenen Beschämen ist wirklich passiert. 2-3 Wochen später habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, Schatz? Wenn unsere Kinder aus dem Haus sind, das wird auch wieder schön. Und das habe ich auch so gemeint. Und ich stelle erneut fest, so sind wir Menschen. Also wir leben immer in unserem Traum der Zukunft oder in unserem Andenken an die Vergangenheit. Das Problem ist nur, wir verpassen die Gegenwart. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Salomo als zweite Schlussfolgerung nicht sagt, freu dich auf den Himmel, sondern lebe im Heute. Vers 12 und Vers 13. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei den Menschen gibt, als sich zu freuen und in seinem Leben Gutes zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Salomo sagt, gerade weil die Zeiten so unkontrollierbar sind, weil das Leben oft ein Hauch ist. Deswegen lebe bewusst im Heute. Und im Heute zu leben meint für ihn erstens, freue dich heute am Guten. Freue dich über die kleinen und großen Dinge, die du heute in deinem Leben erlebst. Und wisst ihr, ich stelle fest, wir haben es oft verlernt, diese Dinge wahrzunehmen. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die man schnell übersieht. Ich las die Geschichte von einem Indianer und seinem Freund, die gemeinsam über den Broadway in New York gingen. Das ist die Hauptstraße New Yorks, unendlich laut, unendlich viele Autos, unendlich viele Menschen. Und der Indianer und sein Freund gingen über den Broadway und mit einmal sagte der Indianer zu seinem Freund, pst, ich höre eine Grille zirpen. Der Freund guckt ihn an und sagt, nie und nimmer hörst du eine Grille zirpen. Das funktioniert nicht. Er sagt, doch. Ging kurz um die Ecke, griff in einen Busch hinein und zeigte ihm die Grille. Der Freund war völlig hin und weg und hat gefragt, hast du andere Ohren als ich? Und der Indianer sagte, nein. Ich habe die gleichen Ohren wie du. Weißt du was? Es kommt einfach darauf an, worauf man gelernt hat zu hören. Ich zeig's dir. Er zog ein 10-Penny-Stück aus seiner Tasche, ließ das Geldstück auf den harten Pflasterboden des Broadways fallen. Und im Umkreis von 5 Metern drehten sich alle Menschen um, um zu gucken, was für ein Geldstück liegt dort und lohnt es sich, dass ich es mir kralle. Und der Indianer sagte, das habe ich gemeint. Es kommt einfach darauf an, worauf man gelernt hat, zu hören. Vielleicht heißt das, dass wir das neu lernen müssen. Ich sage euch, wie das bei mir aussieht. Ganz oft klopft es an meine Bürotür, eins meiner Kinder kommt herein oder schiebt unter dem Türspalt mir irgendein Gemälde herüber. Jetzt guckt euch das an, ist schon 2-3 Jahre her, muss ich immer dazu sagen, sonst wären meine Töchter ärgerlich, wenn ich das nicht dazu sage. Ist schon 2-3 Jahre her. Aber jetzt guckt euch die Gemälde an und heute, genau, die Jungs, da sind dann Bagger und irgendwelche anderen Sachen drauf. Aber ich werde mit diesen Gemälden nicht die Probleme meines Lebens lösen. Ich werde auch keine Millionen damit verdienen. Ich werde auch nicht die Probleme der Welt lösen. Aber wisst ihr was? Ich wäre töricht, wenn ich mich nicht wie ein Kind über jedes einzelne dieser Bilder freuen würde. Warum? Weil das ein gutes Leben ist. Weil das die Freude über die Kleinigkeiten des Lebens ist. Vielleicht heißt das für dich, einfach mal wieder einen Kaffee mit guten Freunden zu trinken. Vielleicht heißt es, mal jemanden anzurufen, den du Monate nicht gesprochen hast. Vielleicht heißt es, morgens einfach mal wieder früher aufstehen und der Sonne beim Aufgehen zuzuschauen. Vielleicht heißt das, einfach mal wieder einen ausgiebigen, guten Mittagsschlaf zu machen. Ein gutes Buch zu lesen. Jemand sagt mal diesen Satz, der genau das trifft, was Salomo hier sagt. Lass nicht zu, dass das, was du nicht kontrollieren kannst, das zerstört, was du heute genießen kannst. Lass nicht zu, dass das, was du nicht kontrollieren kannst, und das ist so viel in unserem Leben, aber lass nicht zu, dass das zerstört, was du heute genießen kannst. Und das meint Salomo, lebe im Heute. Freue dich heute am Guten und tue heute Gutes. Er sagt nicht nur, freue dich am Guten, sondern auch, dass jeder Mensch Gutes tut. Also du selbst kannst dazu beitragen, dass andere Menschen Gutes erleben. Aber merkt ihr was? Offene Fragen bleiben. Aber ein gutes Leben ist trotzdem möglich. Fürchte Gott, lebe im Heute. Und schließlich sagt Salomo noch Folgendes, sei ruhig in Gott. Die letzten zwei Verse gehören zu einem der Lieblingsverse, die ich in der ganzen Bibel habe. Ich erkannte Vers 14, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Vers 14 und 15 sind die Beschreibung eines absolut souveränen Gottes. Das, was für uns offene Fragen sind, liegt völlig offen vor ihm. Das, was für uns unergründlich ist und nicht zu kontrollieren ist, hat er vor langer Zeit geplant. Und ich liebe das Bild von Vers 15. Salomo versucht irgendwie zu beschreiben, wie Gott handelt und wie er mit uns Menschen umgeht und kann dann nur menschliche Vorstellungen auf Gott anwenden. Und er sagt, das ist so, was jetzt ist, das war bei Gott längst. Das, was sein wird, also morgen, das ist längst gewesen. Weißt du, was Gott macht? Es ist so, als ob Gott alle Zeiten für dein Leben geschaffen hat und er guckt nur kurz in seinem Regal und sucht das hervor, wo er genau weiß, er hat es schön und gut und richtig für dein Leben gemacht. Jetzt versteht mich hier bitte nicht falsch. Sei ruhig in Gott meint nicht, dass du ein frommes, heuchlerisches Lächeln aufsetzt und so durchs Leben gehst. Sei ruhig in Gott meint nicht, dass du über die offenen Fragen in deinem Leben nicht zutiefst trauern darfst, nicht zutiefst kaputt sein darfst. Wisst ihr, manchmal kommunizieren wir das so. Manchmal nehmen wir sogar Bibelverse dazu. Hiob 1, Vers 21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und wir meinen, das heißt es, setz dein christliches Lächeln auf, sei ruhig in Gott und es ist schon alles nicht so schlimm. Nein, das heißt es nicht. Und in Hiob, lest den Vers davor, Hiob zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Er klagte bitterlich. Sei ruhig in Gott, meint in der Trauer, in dem Zerrissensein, in dem ich weiß nicht, wie ich das durchhalten kann, trotzdem dran festzuhalten, dass Gott keinen Fehler macht. Trotzdem dran festzuhalten, dass Gott auch darüber steht. Ein gutes Leben trotz offener Fragen. Ich werde dir deine offenen Fragen nicht beantworten. Gott wird es dir nicht unbedingt tun, zumindest nicht unter der Sonne. Aber weißt du was? Ein gutes Leben ist trotzdem möglich. Ein gutes Leben ist trotzdem möglich. Und deshalb fürchte Gott, mach ihn zum Zentrum deines Lebens und erkenne an, du bist Gott, nicht ich. Deshalb lebe im Heute, nutze die Zeit heute, freue dich darüber, was Gott dir schenkt, tue heute Gutes. Und deshalb sei ruhig in Gott. Ihr merkt vielleicht so ein bisschen, warum das Predigerbuch so langsam von dem negativen Beschreiben des Lebens immer mehr zu ganz praktischen, positiven Anleitungen kommt, wie man ein gutes Leben tatsächlich leben kann. Und ich will dir heute Abend einfach die zwei Gedanken mitgeben. Wenn du an den ersten Teil denkst, stell dir die Frage, worauf setzt du dein Herz wirklich im Leben? Und da spielt es keine Rolle, wie lange du Christ bist. Stell dir die Frage, was sind deine Sehnsüchte wirklich? Wonach verlangst du wirklich? Und dann sei ehrlich und bekenne, nichts auf dieser Erde wird dich erfüllen, weil nur Gott das kann. Und den zweiten Gedanken, den ich dir mitgeben will, wenn du hier sitzt und darum ringst, was in deinem Leben passiert, darum ringst, dass du Dinge nicht verstehst, dann sei auch dort ehrlich und sag, wir als Menschen können das nicht. Aber vergiss nicht den zweiten Teil von dem, was Salomo hier sagt. Trotzdem kannst du und ich ein gutes Leben haben. Und ich glaube, dass das gut ist und das möchte ich tatsächlich gern tun, dafür auch zu beten. Dass Gott uns hilft, das zu leben und nicht nur in unserem Kopf irgendwo zu verankern. Ich bitte euch, dass wir dazu aufstehen und ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar, Herr, für ein Buch wie das Predigerbuch, was das Leben so ehrlich beschreibt, wie es ist. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass es aber nicht ein Buch ist, was negativ ist, was uns irgendwie einen pessimistischen Blick auf das Leben bekommen lässt, sondern dass es ein Buch ist, was uns hilft, das Gute und das Schöne, was du in unser Leben schenkst, nicht nur zu bemerken, sondern auch zu genießen. So zu genießen, dass wir dir dankbar dafür sein können. Und Herr, mein Wunsch für uns alle, für unsere Herzen und für jeden Einzelnen heute Abend ist, Herr, dass wir die erste Sache ganz klar machen, Herr, dass wir wissen und das nicht nur wissen, sondern so leben, dass nur du unsere Sehnsucht befriedigen und erfüllen kannst. Dass wir auf dich hin geschaffen wurden, Herr. Und dass jede Sehnsucht, die irgendwo anders hin uns treibt, uns letztlich zeigt, wir müssen zurück zu dir. Und ich bete, Herr, dass du uns zweitens hilfst, mit offenen Fragen zu leben. Nicht, weil wir die Antworten darauf bekommen, aber weil wir wissen, wer du bist und weil wir das, was du uns schenkst, das Gute, was immer auch neben dem Unerklärlichen in jedem Leben ist, weil wir das dankbar aus deiner Hand nehmen. Herr, du bist gut zu uns und dafür will ich dir von ganzem Herzen Danke sagen, gerade und bewusst nach diesen drei Kapiteln des Predigerbuches. Amen.